Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute sprechen Professorin Dr. Alena Büx und ich über das Thema Horror oder Heilsbringer, ethische Überlegungen zu KI. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch als erstes ganz kurz vor. Frau Büx, mögen Sie einmal kurz ein bisschen was zu sich sagen?
Ja, hallo, freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Das heißt, ich beschäftige mich mit ethischen Fragen in der medizinorientierten Technologieentwicklung und ich war bis vor kurzem die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
Ja. Vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit nehmen, heute hier zu sein. Wir machen das ja im Rahmen unseres Digital Days hier in Düsseldorf und sind auch noch auf dem Bühler-Areal. Und deshalb auch für die Hörerinnen und Hörer dort draußen, wenn die Nebengeräusche dieses Mal ein bisschen lauter sind, bitten wir das zu entschuldigen. Aber ich glaube, es ist dem Ganzen zuträglich. Ja, dann fangen wir doch einmal mit einer ganz grundlegenden Frage an. Ethik ist ja Ihr Fachgebiet. Ist vielleicht gar nicht für jeden so transparent, was man denn darunter verstehen kann. Wie würden Sie das denn definieren und um welche Fragestellungen bemüht man sich denn da?
Also es gibt so eine Arbeitsdefinition, weil über die Frage, was ist Ethik, sind natürlich ganze Bibliotheken schon geschrieben worden. Und die Arbeitsdefinition ist, Ethik ist das Nachdenken über Moral, ist die Theorie der Moral. Ja, Moral, das sind die ganzen Wertvorstellungen, die ganzen Regeln, die wir haben, unsere Maßstäbe, nach denen wir uns verhalten. Und gibt's ganz viele unterschiedliche. Die einen haben eine christliche Moral, die anderen haben eine humanistische Moral. Also gibt's ganz viel. Und die Ethik untersucht die, guckt, passen die noch auf neue Herausforderungen zum Beispiel? Müssen wir die vielleicht erweitern? Oder aber wie können wir das anwenden, was wir schon haben? Müssen wir vielleicht was verbessern? Und dann sehr oft auch, wenn es um Gesetze geht, ist das sozusagen die vorlaufende Diskussion. Dann hat man so eine gesellschaftliche, ethische Diskussion und am Ende kommt dann oft eine Gesetzgebung dabei raus. Das ist so das, was man in der sehr angewandten Ethik macht. Das gibt's hochtheoretisch. aber mein Fach macht es eben gerade mit Blick auf Medizin wirklich auf so Sachen wie, also ne, Stammzellforschung oder Embryonenforschung und dann natürlich jetzt die ganzen neuen Sachen, Gentherapie, die Genschere und eben auch so Dinge wie Algorithmen und künstliche Intelligenz in der Klinik. Ja, ja, da versuchen wir vorauszudenken und dann eben auch Vorschläge zu entwickeln, wie können wir sowas verantwortlich machen.
Ja, ich glaube, das ist gerade in der Entwicklung, die künstliche Intelligenz in den letzten Jahren genommen hat, ja auch kein ganz einfacher Prozess, da die, ich sag mal, moralischen und ethischen Perspektiven dann einzubringen. Jetzt waren Sie ja lange auch im Deutschen Ethikrat aktiv, auch als Vorsitzende. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Institution, die gar nicht so transparent ist. Vielleicht mögen Sie einmal erklären, was denn der Deutsche Ethikrat konkret tut.
Genau, transparent sind wir total, ist nämlich alles online.
Ja, kann man sich alles angucken. Auch immer jeder lesen.
Ja, genau, nee, deswegen mache ich das gerne. Also wir sind ein unabhängiges Expertengremium. Das heißt, niemand kann uns irgendwelche Vorschriften machen, Weisungen erteilen. Wir sind niemandem sozusagen irgendwie Rechenschaften schuldig oder sonst was. Aber wir sind strukturell aufgehängt am Bundestag.
Okay.
Das heißt, also es gibt ein Ethikratsgesetz, das wissen viele nicht. Das ist schon ein demokratietheoretisch, so sagt man schön, wirklich relativ gut fundiertes Gremium. Und wir sind im Augenblick 4 Mitglieder, weil jetzt gerade die neue Ratsperiode beginnt. Man darf zweimal dabei sein, 4 Jahre. Ich war zweimal 4 Jahre dabei und dann scheidet man auf jeden Fall aus. Und es ist immer so ein Mix von alten und neuen Mitgliedern. Und jetzt wird gerade ein neuer Rat zusammengestellt. Und dann werden es wieder zwischen 24 und 26 Mitgliedern sein. Sehr interdisziplinär, ganz viele verschiedene Fachrichtungen. Man versucht auch wirklich ein breites Spektrum an Positionen da abzubilden. Und dann kann der Rat gebeten werden, sich mit bestimmten Fragen zu beschäftigen. So war es zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz, also bei der Stellungnahme Mensch-Maschine. Das war ein Auftrag aus dem Bundestag, aber die meiste Arbeit gibt sich der Ethikrat selbst.
Okay. Und da, aber die Kooperation mit dem Bundestag ist dann eng? Kann man sich das so vorstellen?
Überhaupt nicht.
Nee?
Oh, gar nicht.
Okay.
Die können eine Bitte formulieren und das war's dann. Der Rat arbeitet wirklich genuin unabhängig. Also es ist auch extrem wichtig.
Ja, okay.
Und wir machen die Themen auch so, wie wir wollen. Also wir überlegen uns auch noch mal, nehmen wir den Auftrag überhaupt an? Wir müssen keinen Auftrag annehmen, das ist auch wichtig. Und dann überlegen wir uns, und so haben wir es diesmal auch gemacht, der Auftrag war eigentlich sehr philosophisch, uns mit dem Verhältnis von Mensch-Maschine zu beschäftigen. Der stammte noch aus der letzten Legislaturperiode. Und wir haben uns dann überlegt, okay, das machen wir, aber wir wollen es auch noch angewandter haben, wir wollen es auch noch praktischer haben. Ja. Und dann haben wir uns nämlich konkrete Handlungsbereiche angeguckt, Medizin, schulische Bildung, Verwaltung und öffentliche Debatte, um das einfach konkreter zu machen. Das war gar nicht Teil des Auftrags. Ja, da haben wir gesagt, ja, tut uns leid.
Da müsst ihr jetzt verstanden, auch, müsst aber das wäre nicht voll umfassend.
Genau, wir wollen uns schon auch herausnehmen, da noch das ein oder andere richtig praxisorientierte zu sagen. Und das haben wir dann gemacht, aber ist halt ein dickes Ding geworden, 400 Seiten.
400 Seiten, oh wow. Ja, wir vertreten ja deswegen ja auch oft die Perspektive, dass man gerade bei dem Thema künstliche Intelligenz sich nicht hinter, ich sag mal, Verwaltungsrichtlinien oder Datenschutzgrundverordnung zu sehr verstecken sollte, sondern auch den Mut aufbringen muss, gewisse Dinge einfach mal anzufangen. Jetzt ist das natürlich im medizinischen Bereich nochmal vielleicht eins härter als bei den üblichen unternehmerischen Anwendungsfällen, die wir da so sehen. Aber wie schauen Sie denn auf das Thema ethische Überlegungen und künstliche Intelligenz ganz grundlegend drauf und was denn dabei zu beachten?
Also das ist ja, das muss man vielleicht auch mal vorweg sagen, für die meisten Menschen ist ja KI irgendwie was, das gibt's jetzt seit November 22, ja, seit ChatGPT. Aber natürlich ist es so, dass Algorithmen des maschinellen Lernens, das sind sie ja, jetzt seit 10, 15 Jahren, also gerade auch in der Medizin, ausgeforscht werden. Ja. Und da sozusagen wirklich ausprobiert wird, was funktioniert für uns, wie können wir das nutzen, dass diese Algorithmen so toll in der Mustererkennung sind, in der Vorhersage und so. Ne? Also und deswegen, die Medizin ist auch aus meiner Sicht wirklich einer der Bereiche, wo es das größte Potenzial gibt. Da können wir wirklich, und wir brauchen das.
Das ist ein enormes Potenzial, bin ich auch fest von überzeugt.
Wir brauchen das, unser Gesundheitssystem platzt aus allen Nähten, wir werden als Gesellschaft immer älter, brauchen immer mehr Gesundheitsversorgung, gleichzeitig haben wir weniger Leute, die da arbeiten und so. Also das ist, wir müssen daran, insbesondere um denen, die mit Patientinnen und Patienten arbeiten, einfach wieder mehr Freiraum zu geben. Die brauchen mehr Zeit am Patienten.
Ja. Ne?
Ja, und was wir sagen, so die wichtigsten ethischen Regeln sind, das eine ist, man muss echt überlegen, welche Zielsetzung. Ja, also ich sage immer, wir sollten nicht mit dem Algorithmus anfangen, der versucht, die Krankenhausseelsorge zu ersetzen, sondern möglichst was, was irgendwie Aktenauswertung Überwachungspflichten und den ganzen bürokratischen Quatsch macht.
Da habe ich letztens einen ganz spannenden Use Case gesehen, dass tatsächlich die Überwachung von Patienten im Bett durchgeführt wird, um das Pflegepersonal auf der Station zu entlasten, nämlich die regelmäßigen Besuche in der Nacht und auch am Tage bei den Patienten am Bett zu tun, indem man eben Atemkontrolle auch über Kamerasysteme einfach abbilden kann.
Genau, und da kommen wir dann direkt zu den spannenden ethischen Fragen. Also von der Zielsetzung mal abgesehen, das ist aus meiner Sicht die wichtigste. Ja, wo wollen wir das Zeug wirklich haben und wo nicht? Und dann kommen, und das gibt's eben wirklich seit 10, 15 Jahren, also das ist echt nichts Neues, kommen dann so Fragen wie weit dürfen wir in die Privatsphäre eingreifen, wie gehen wir dann schon auch mit Datensammlungen um, also wir haben ja Datenschutzthemen da, wie können wir sicherstellen, dass die Daten, die da genutzt werden, um diese Systeme zu trainieren, diese Algorithmen, die haben ja Trainingsdaten, dass die zum Beispiel nicht verzerrt sind. Ne? Also dass mir nicht jetzt der Algorithmus sagt, um dieses Beispiel mal zu nutzen, ich richte die Kamera bei der Überwachung sehr viel stärker auf eine bestimmte Patientengruppe, weil mein Algorithmus mit einem verzerrten Datensatz trainiert wurde, der gesagt hat, diese Patientengruppe fällt nachts viel häufiger aus dem Bett. Ja, so dass sie sozusagen sehr viel mehr überwacht werden, als eigentlich notwendig wäre. Das sind so Sachen, das kennen wir alles. Da gibt's viele, viele Empfehlungen zu. Wir haben da auch welche gemacht. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man eben tatsächlich das Gute, ja, dass uns der Algorithmus eben hilft, sozusagen ganz präzise die Schwester nachts, den Pfleger genau dahin zu schicken, wo es echt nötig ist,
am meisten. Ja.
Und die anderen schön in Ruhe schlafen zu lassen. Und sozusagen so ein bisschen von diesem Gießkannenprinzip, das gilt ja auch für andere Sektoren. Das ist ja weiß Gott nicht nur in der Medizin relevant, dass wir es personalisierter machen, dass wir es präziser machen. Da kann man echt, also da, ich bin da, wenn man es gut und verantwortlich macht, kann man da irrsinnig viel mit reißen.
Ja, ich bin glücklicherweise als Patient im Gesundheitssystem selten in der stationären Welt unterwegs gewesen. Aber immer wenn, hatte ich nicht das Gefühl, dass mir hier in Deutschland da großer Fortschritt entgegenschlägt, ne? Sondern eher noch starke Aktenbasis, viel ausgedrucktes Papier etc. Sehen Sie denn da eine Durchbruchsmöglichkeit, dass das tatsächlich gelingen kann?
Also ich bin verhalten Optimist. Also es ist ein Desaster. Ne? Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen, das muss man mal so deutlich formulieren, ist on the whole wirklich nicht gelungen. Ja. Also bei weitem nicht da, wo sie eigentlich sein müsste und sein könnte. Und ich bin verhalten zuversichtlich, dass da jetzt gerade wichtige Schritte gegangen wurden. Es gibt neue Gesetzgebungen. Also sozusagen, es gibt eine Digitalstadt und nicht alles daran ist toll. Ja, also nee, ich will klar. Jetzt hier nicht das hohe Lied singen und man kann immer alles verbessern, wird man auch müssen. Mhm. Das ist bei solchen Digitalgesetzen so, die müssen so ein bisschen lebendig bleiben. Das ist ganz wichtig, gerade auch mit Blick auf KI,
ja, ja.
Die sich ja ständig weiterentwickelt. Aber da hat es jetzt einfach mal eine ganze Reihe von gesetzlichen Neuerungen gegeben, die mich zuversichtlich stimmen, dass man jetzt einfach überhaupt mal an Daten rankommt, auf eine verantwortliche Art und Weise, die mal zusammenführen und nutzen kann. Denn wir haben so ein bisschen die Tendenz, Daten zu schützen, ohne darüber nachzudenken, was schützen wir da eigentlich? Wir wollen ja nicht Daten schützen, sondern wir wollen die Interessen von Menschen schützen,
absolut.
Von denen die Daten stammen. Und dass niemandem was passiert, dass niemand irgendwelche Nachteile hat. Ne? Aber wir müssen natürlich gleichzeitig unbedingt Daten nutzen. Also wir lassen ganz viel liegen im Gesundheitswesen. Was auch andere Länder schon längst machen, was unseren Patientinnen und Patienten wirklich helfen könnte. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das jetzt ein bisschen vorangeht.
Ja, das freut mich sehr zu hören, dass Sie da auch die Position vertreten, ich sag mal, proaktiver an die Datennutzung ranzugehen, weil ganz oft wird ja gerade in der Region rund um das Thema Datenschutz immer wieder die Keule geschwungen und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, da müssen wir proaktiver werden und die Daten auch nutzen. Jetzt haben Sie ja von gesetzlichen Änderungen gesprochen. Eine davon ist ja das Bundesdatennutzungsgesetz. Vielleicht können Sie dazu 2, 3 Worte sagen. Was ist das denn? Was soll damit bewirkt werden? Und was hat das für einen Impact?
Also nur ganz grob, hier ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das ist die Idee, dass man wirklich große Datensätze in der Medizin überhaupt mal zusammenführen kann und dann nutzen kann. Und eben nicht nur da, wo die entstanden sind, sondern dass man das auch tatsächlich teilen kann, dass da auch unterschiedlich, also das, weil das muss man sich klar machen, medizinische Forschung zum Beispiel, auch medizinische Forschung, die direkt die Versorgung verbessern soll, die funktioniert wirklich nur, wenn wir richtig gute, große und zwar eigene Datensätze haben. Das können wir nicht mit chinesischen Daten machen, können wir auch nicht mit amerikanischen Daten machen. Wir brauchen Daten von unseren eigenen Patientinnen und Patienten. Wenn du was entwickeln willst, was Vorhersagen machen soll darüber, ob bei einem Patienten eine bestimmte Erkrankung entsteht, dass man das früher weiß,
dass
man dann eingreifen kann und sagen kann, pass mal auf, wenn du dieses und jenes tust, dann entsteht diese Erkrankung bei dir nicht. Das ist ja was Großartiges.
Absolut.
Aber das muss man mit richtig guten eigenen Datensätzen machen.
Ja, wir haben sowas mal auch aus der Perspektive heraus einer Krankenkasse angeschaut, ne, und die haben ja schon große Sorge, überhaupt spartenübergreifend Daten auszutauschen. Und wenn man dann genau auf so ein Gesundheitsprognosenthema drauf schaut, dann findet man so für die Volksleidenkrankheiten, findet man bei den großen Versicherern noch ausreichend Daten, ne, um über so Survival-Analysen-Mechanismen dann auch ableiten zu können und zu sagen, okay, wenn du folgende, ich sag mal, ICD-Codes in folgender Frequenz bekommst, dann droht hier irgendwann mal ein schwerer Rückenschaden oder so. Aber es endet dann eben bei allem, was nicht Volksleiden ist, ne? Weil
ja,
eben
und
keine
das ist ja nur ein Teil. Ja? Also man muss an so Sachen, so ganz praktische Sachen. Wir haben einen riesigen Anteil an falsch genommenen Medikamenten.
Mhm.
Das ist einfach so. Ja, wir sind als Patientinnen und Patienten echt nicht so dolle. Ungefähr 50%, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, 50% der Medikamente werden falsch oder gar nicht genommen. Das
50%.
Ist das, ja, irre. Das ist das eine. Und Algorithmen können
helfen.
Weil
die Leute das einfach nicht tun oder weil sie es nicht verstehen?
Ja, alles. verbaseln oder vergessen oder du nimmst es mal eine Weile Krass. Und dann hörst du wieder auf, ne? Oder du nimmst zu wenig oder so. Also das ist leider wirklich. Und ich meine, viele Menschen haben ja viele.
Ja,
ne?
Ja, ja. Okay.
Und Algorithmen können sowas erkennen und können da unterstützen und können zum Beispiel dem Arzt oder der Ärztin sagen, pass mal auf, du musst deinen Patientinnen und Patienten helfen in einer bestimmten Art und Weise. Wie kriegst du das besser hin, dass du diese Medikamente nimmst? Auf eine Art und Weise, die für diese Patienten passt. Oder es gibt das ja auch, dass Medikamente nicht zusammenpassen.
Ja, okay, Nebenwirkung.
Und da kann das echt mal sein, wenn ein Patient jetzt bei dem einen Arzt war und bei dem anderen Arzt und die wissen überhaupt, da werden die Daten nicht zusammengetragen,
ja, genau.
Dann wissen die Kolleginnen und Kollegen gar nicht, ui, der hat aber schon was.
Ja, ja,
wenn
ja.
ich dem jetzt noch, was weiß ich, dieses Antidepressivum draufgebe, kriegt er dann ein Herzproblem.
Ja, ja, genau.
Und für sowas, da muss es blinken.
Ja, absolut.
Ja, da muss dann einfach eine Warnung aufploppen. Und das war bisher einfach nicht ordentlich möglich. Und das kann ja wohl nicht sein, weil das sind wirklich absolut sinnvolle Sachen, diese Medikamenteninteraktion, gerade bei älteren Menschen, die mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben. Also Volksleiden, Stichwort Volksleiden. Ja. Es gibt wirklich viele Menschen, die mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen. Und da muss man, also da kann man so viel ganz konkret machen. Deswegen bin ich so froh, dass da jetzt mal endlich was vorangeht.
Und das scheint mir ja eigentlich gar keine große Herausforderung zu sein. Ne? Man hat die Medikamente, man hat ein Nebenwirkungsprofil, man hat Kreuzreaktionen. Das kann man ja eigentlich relativ gut ableiten.
Ja, der Teufel steckt immer im Detail. Das muss man natürlich auch sagen. Man muss es wirklich natürlich auch sorgfältig machen. Man muss dann natürlich, muss man schon drauf aufpassen, dass diese Daten wirklich auch gut gesichert sind.
Ja.
Und man hat immer noch diese Hürde, erstens, das sozusagen die Hardware, also ja. es muss tatsächlich überhaupt der Datensatz mal entstehen,
ja,
aber da gibt's schon sehr viel. Und dann, und das ist auch noch wichtig, das sagen wir auch in verschiedenen Stellungnahmen, man muss natürlich die Leute mitnehmen.
Mhm.
Also man muss einmal diejenigen, die das dann sozusagen in der Praxis anwenden, die Kolleginnen und Kollegen einfach mitnehmen und von denen auch lernen. Ja, wie können diese Systeme am besten funktionieren? Wie kommt das wirklich in der Praxis an? Also diese Übertragung in die Praxis, das ist schon nochmal eine Hürde.
Mhm.
Und ich glaube, mit Blick auf die Menschen, Patientinnen und Patienten, sozusagen uns alle, ist es halt wirklich wichtig, dass man diese Geschichten so erzählt, dass es nicht immer nur darum geht, da kommen jetzt die Hacker oder die treiben jetzt irgendwie Schindluder mit meinem Zeug, sondern auch mal erzählt, was das eigentlich dem Einzelnen bringt, damit ein Stück weit mehr Vertrauen da ist. Denn ich finde das total irre. Wir alle rennen mit Smartphones durch die Gegend.
Ja,
du kannst zu jeder Zeit wissen, wo jemand ist, was er macht, wo er mit dem Auto hingefahren ist, was er gegessen hat, ja, was er bestellt hat, was er gekauft hat und was er sich für Webseiten angeguckt hat. Ja, also das ist ja nur hochsensibles Zeug. Ja,
absolut.
Und da sind wir alle komplett entspannt. Wir klicken diese 70-seitigen Einwilligungserklärungen weg, ohne dass da jemals irgendwer drüber nachgedacht hat. Und dort im Gesundheitswesen, wo es wirklich darum geht, Gesundheit zu verbessern, Krankheiten zu vermeiden oder besser zu behandeln, machen wir eine irrsinnige Welle und sind wahnsinnig misstrauisch. Das ist ein Ungleichverhältnis. Damit sage ich nicht, das eine ist gut.
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht. Ja? Also ich finde da, also wir geben den großen Tech-Giganten über unsere Smartphones viel zu viel.
Ja, ja, und es sind nicht nur die Smartphones, es sind auch noch die Smartwatches.
Natürlich,
mit Gesundheitsdaten, Blutdruck, Schlafzeiten und so weiter.
Ja, aber wir müssen uns klar machen, das geben wir riesigen Unternehmen, die alle nicht in Deutschland angesiedelt sind, alle nicht in Europa angesiedelt sind und sind da komplett tiefenentspannt.
Genau, und geben das in die Cloud
Medizin,
für die Analysen frei.
Genau, und in der Medizin ist das wahnsinniges Problem, dass irgendwie staatliche oder tatsächlich gemeinwohlorientierte Institutionen, also Krankenhäuser und also die dürfen ja auch, das dürfen ja auch Unternehmen sein,
absolut.
Ja, aber Krankenkassen, also es geht immerhin da immer noch irgendwie auch um Gesundheit, um uns alle. Da sind wir extrem restriktiv.
Ja.
Das ist ein Ungleichgewicht. Man muss nämlich an die Tech-Giganten sehr viel stärker dran.
Ja, eigentlich schon. Ne?
Und in der Medizin.
Die haben bestimmt nicht unsere Gesundheit im Fokus.
Ne, absolut nicht. Und da, wo es aber wirklich um Medizin, um Gesundheit von Menschen geht, verantwortlich und sicher. Aber da müssen wir viel stärker voranschreiten.
Mhm. Ja, kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen an den Anfang des Gesprächs zurück. Da haben Sie ja auch von den großen Potenzialen in der Medizin gesprochen. Was kann man denn da im Bereich künstliche Intelligenz in den nächsten, sagen wir mal, 2, 3, 5 Jahren erwarten?
Also, was ich hoffe, was kommt und was mir auch schon Unternehmen versprochen haben, sind die Algorithmen, die es schaffen, sehr viel von dem administrativen Zeug zu erledigen. Ich sage das extra zuerst. Die meisten Leute denken sofort an den Avatar-Arzt.
Ja.
Chatbot-Therapeutin oder eben die Algorithmen, die, und die gibt's ja alle schon, Röntgenbilder, histologische Schnellschnitte und sowas auswerten. Ja, das gibt's alles schon. Aber aus meiner Sicht viel wichtiger sind die Dinge, die dieses administrative Zeug reduzieren. 40% der Arbeit von Gesundheitsfachkräften ist administrativ.
40%?
Ja.
Wow.
Und das müssen wir freisetzen. Deswegen höre ich mit Vergnügen, dass es große tatsächlich Unternehmen gibt, die eben daran arbeiten, wie können wir zum Beispiel bei uns auf den Stationen, wenn wir, sagen wir mal, wir haben 150 Krankenhäuser, wie können wir bei uns auf Stationen dafür sorgen, dass die Schichtplanung effektiver wird, dass die Übergaben besser funktionieren, dass wir sozusagen im Haus die ganzen Befunde viel besser verzahnen und so, dass wir diese ganze Dokumentationsarbeit, Codierung und so weiter zum Teil jedenfalls sicher und verantwortlich delegieren und dann eben noch kontrollieren und gucken und so, muss immer ein Mensch noch dabei sein.
Absolut.
Aber da kann man, das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Und dann wird es auch geben, die großen Fortschritte in der Diagnostik. Mhm. Wir werden Algorithmen haben, die sehr viel präziser für den Einzelnen vorhersagen können, was kannst du denn, wenn du so weitermachst, was hast du denn dann für Risiken für Erkrankungen, was kannst du denn wirklich machen? Mhm. Das kann man jetzt auch schon zum Teil, aber da ist die KI natürlich einfach präziser und schneller. Und mein Lieblingsbeispiel ist aber die Forschung. Mhm. Da gibt es jetzt schon irrsinnige Fortschritte, dass man zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Medikamente, also was weiß ich, neuer Krebsmedikamente, wirklich Forschungsteile überspringen kann.
Okay.
Die Jahre gekostet haben früher in der Entwicklung und die jetzt in ein paar Stunden gemacht werden. Also ein Beispiel ist die sogenannte Proteinfaltung. Mhm. Ja, wie sieht so ein Molekül aus?
Ja.
Und das ist jetzt ist schon sehr fachspezifisch, aber das ist wirklich, also das ist toll. Ja, da kommen wirklich tolle Sachen und in der Medizin sind wir es gewohnt, neue Technologien einzuführen. Ja. Und es gibt schon ganz viele Standards. Also das knattert jetzt nicht mal so eben in die Praxis. Ja, ich weiß, viele, als ChatGPT kam, haben ganz viele gedacht, aha, in jeder Arztpraxis sitzt der Arzt jetzt mit ChatGPT. Geht gar nicht.
Nee.
Darf er gar nicht.
Nee, nee, genau.
Also da können sich Leute echt entspannen. Wir haben ganz viele Mechanismen. Manche sagen sogar fast zu viel. Aber ich finde, ne, wir müssen echt aufpassen in der Medizin. Geht halt um Leben und
Absolut.
Tod. Geht um wichtige Sachen. Wir haben wirklich viele Möglichkeiten, wie wir sowas verantwortlich reinkriegen. Und es gibt auch Herausforderungen, weil die Dinger sind ja selbstlernend und verändern sich ständig. Und Medizintechnologien verändern sich eigentlich nicht.
Ja,
die
lasse
ich sozusagen erst in die Praxis, wenn ich sicher weiß, jetzt habe ich so den Goldstandard. Da müssen wir auch selber was lernen.
Ja, die Validierung von solchen Systemen ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
Ist keine Kleinigkeit. Ja. Aber da sind lauter schlaue Leute dran und das kriegen wir hin. Und deswegen bin ich super zuversichtlich, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren da echt Schritte nach vorne haben werden.
Das heißt, die automatisierte Diagnose ist dann tatsächlich in absehbarer Zeit möglich.
Ja, aber eben als Assistenzsystem.
Mhm.
Ja, und nicht als was den Arzt oder die Ärztin ersetzt. Das haben wir vom Ethikrat auch klipp und klar gesagt. Mhm. Aber als ein Assistenzsystem. Das sind tolle Instrumente. Aber wir sagen, die dürfen Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzen, weil das immer nur eine Teilaufgabe ist.
Ja.
So eine Diagnose. Arzt, Ärztin oder auch Pflegefachkraft, die müssen im Sattel bleiben. Die müssen sozusagen den Gesamtblick haben auf Therapie und Versorgung. Wir haben hier heute echt, ich weiß nicht, ob man das in der Endfassung des Podcastes dann hören wird, aber hier arbeiten Leute auf dem Dach.
Ja.
Was wirklich lustig ist, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Ja. Hoffentlich können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einiges verstehen.
Ja, genau. Aber wir gehen davon aus, dass die KI uns dabei unterstützen wird, ein paar Nebengeräusche noch rauszufiltern. Ja, vielleicht abschließend. Jetzt haben wir viel auf das Thema geschaut, was bedeutet es für die Medizin. Vielleicht noch einmal, ich sag mal, die ethische Relevanz von Fragestellungen in der künstlichen Intelligenz für Unternehmen. Wie ist da Ihre Perspektive? Ist das was genauso kritisch zu sehen ist wie in der Medizinbranche oder dürfen wir da einfach mutiger sein?
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, mutig zu sein insgesamt, auch in der Medizinbranche, dass man das nicht verpennt.
Mhm.
Also man muss sich jetzt auf den Weg machen. Es gibt jetzt eine erste ordentliche Regulierung, das ist die KI-Verordnung, die ist viel besser als ihr Ruf. Und jetzt geht es darum, dass wir nicht das machen, was wir bei der Datenschutzgrundverordnung gemacht haben, dass wir es uns so schwer und kompliziert wie möglich machen. Deswegen sage ich im Moment gerade auch Unternehmen, sagt mal, was ihr braucht. Ja, 95% der Anwendungen werden in den Niedrigrisikobereich fallen. Das macht die die KI-Verordnung nämlich. Ja. Ja, die hat so einen Risikoansatz. Das ist schlau, das ist nicht blöd. Das meiste kann man dann, also da muss, das ist, es ist wirklich keine Hexerei. Es gibt ja jetzt schon ganz viele Vorschläge und Standards. Dann gucke ich, welche Anwendung will ich in meinem Unternehmen haben? Kommt die in den Hochrisikobereich oder nicht? Und die meisten Sachen werden im Niedrigrisikobereich sein. Absolut. Und da muss ich das einfach ordentlich, ich muss da mal drüber nachdenken. Aber das muss ich auch, das ist ganz wichtig, das muss aus den Sektoren und aus den Bereichen auch selber kommen.
Absolut. Ja,
nicht da sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange, bis mir jemand erklärt, wie ich das machen soll, sondern es muss wirklich ein bisschen bottom-up entstehen.
Ja.
Und dann lernt man auch, was sind die Bedarfe, wo wird's dann kompliziert und um die 5% kümmert man sich dann. Und auch da gibt's schon ganz viele gute Vorarbeiten und gute Vorschläge. Also ich würde echt alle aufrufen zu sagen, pass auf, ihr müsst ethische Standards berücksichtigen, weil das ist eine durchgreifende Absolut. Technologie. Ja, da geht's auch um eure eigenen Mitarbeitenden und so. Was macht das eigentlich mit unserer Workforce? Da geht's um Sicherheitsfragen und so. Aber das ist alles durchgearbeitet.
Ja.
Das ist, man fängt da nicht bei Null an. Man hat da ganz viel. Man hat jetzt sogar auch schon einen Rahmen. Und deswegen sage ich, geht voran. Weil wir brauchen das in Deutschland, dass wir selber mit unseren Standards, mit unseren ethischen Zielvorstellungen, ne, da gehen wir an den Anfang.
Ja, absolut.
Auch das so machen, wie wir das in Deutschland, wie wir das in Europa richtig und verantwortlich finden. Und das geht nur, wenn wir selber auch da sozusagen ordentlich entwickeln und nicht dann irgendwann in die Situation kommen, dass wir schon gezwungen sind. Jetzt müssen wir die Dinger nehmen, die aus den USA und aus China und aus sonst wo kommen.
Ja, ja.
Und die haben jetzt die großen Sprachmodelle, aber die sektororientierte KI, und das ist bei vielen Unternehmen das, was spannend ist, das sind ja Absolut. Immer noch die spezialisierten Algorithmen. Und da sind wir, also da ist schon ordentlich Musik drin. Und ich wünsche mir halt natürlich auch, dass wir europäische Large Language Models und sowas kriegen und die Hardware, die man dafür braucht und so. Aber ich bin zuversichtlich.
Ja, also das freut mich sehr, dass Sie die Einschätzung auch teilen. Ich sage das nämlich immer, ich traue mich nur auf 80-85% zu gehen, was den Niedrigrisikobereich angeht. Aber ich glaube, genau das ist es. Und deshalb, mein Credo ist da auch immer, lieber jetzt mal anfangen, und dann hinterher schauen, was ist dann wirklich in welchem Bereich und nicht schon mit der Sorge der Regulatorik sich dann in Sitzungen und Sitzungen zu ergeben dahinter, wie man eben nicht vorankommt,
ja,
sondern eben die Dinge machen.
Und jetzt mal ganz konkret, am Ende des Tages ist es die Wahl, ja, springe ich jetzt über das ein oder andere Stöckchen, aber kriege dann auch was wirklich passt für mich oder bin ich dann irgendwann gezwungen, so ein Teil zu kaufen?
Genau.
Was halt dann aus, was weiß ich, wo kommt, wo ich mich dann aber auch wahnsinnig ärgere. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das dann nahtlos, ne?
Genau,
sondern du absolut. Hast dann was nicht wirklich auf dich passt. Also dann setzt euch jetzt zusammen in den Branchen, guckt was, also das ist auch ganz wichtig, kollaborativ.
Ja.
Nicht alle das Rad neu erfinden, sondern da wirklich gemeinsam arbeiten. KI ist eine große Gestaltungsaufgabe. Und dann kann jeder noch sein spezifisches Hütchen drauf machen. Ja, das ist ja völlig klar. Und du kannst das dann immer noch anpassen. Wie machst du es in deinem Kontext? Aber das sind so große Datensätze auch. Das muss in den Branchen und auch branchenübergreifend muss man da echt jetzt neu und kreativ denken. Was können wir da teilen? Ja.
Ja.
Und wo nicht? Ja. Ne? Aber das, also ich möchte da wirklich ermutigen, das jetzt zu machen, weil sonst machen es nur die anderen. Und das ist wirklich genuin aus ethischer Perspektive nicht so gut.
Ja.
Und deswegen brauchen wir das hier auch.
Ja, vielen Dank. Ein perfektes Schlusswort. Frau Büchs, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Und wie immer gibt es in den Shownotes noch ein paar Randinformationen und ergänzende Literaturhinweise. Und auch gerne auf unserer Webseite www.adesso.de/generativeai.